Abhängigkeit in der Therapie? Hat's noch, oder gibt es noch andere Formen von Abhängigkeit, die speziell sind in der Zürcher Schule oder VPM?
Ich meine, das therapeutische Verhältnis Liebling-Klient-Klientin, das war so das Kernstück gewesen. Das Muster ist dort gegeben worden. Da wird eine Weisheit erzählt und der andere schwätzt es nach. Im Laufe der Jahre ist ja da eine Gruppe entstanden, die immer grösser geworden ist, die immer mehr geeignet war, dem, der kommt, so ein Sozialnetz anzubieten. Eine Versorgung, eine 24-Stunden-Versorgung, emotional, zum Teil auch materiell, geistig, wie eine eigene Welt ist da entstanden. Und die Weisheiten vom Liebling, oder also die Ideologie vom Liebling, hat durch die Gruppe, die dort entstanden ist, eine ungeheure Verstärkung bekommen. Er hat etwas gesagt und das hat tausendfach Widerhalt bei seinen Anhängern und Anhängerinnen und Jüngern. Er hat eine Art Suggestivwirkung bekommen. Und das hat das Ganze potenziert. Also dass die ganze Gemeinschaft, die Gemeinde, die um ihn herum dann da immer stärker geworden ist.
Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum, shades of delight. Coco hue, rich as the night. Afro blue.
Do ba 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 ba. Do ba 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 ba.
Elegant boy, beautiful girl, dancing with joy, galactic world, shades of delight, Coco hue, rich as the night, afro blue, two young lovers are face to face with some secluded place, shades of delight, Coco hue, rich as the night, afro blue. Rich as the night, afro blue. Lovers in flight, upwards they rise, burst at the height, slowly subside, shades of delight. Coco hue, rich as
Die Zürcher Schule ist ja schaurig bekannt worden eigentlich durch das Phänomen von der Grossgruppe. Das hat ja Das war aber nicht immer so gewesen. Es hat ja vorher eher gängige Therapiemethoden gehabt und erst später ist das gekommen. Könntest du mal da vielleicht noch den Hintergrund von dem ein bisschen aufzeigen?
Mhm. Also er hat angefangen im ganz konventionellen Sinn. Therapeut, Klient und er ist da vorgegangen so nach eher traditionellen adlerianischen Konzept. Also beraterisch und er war immer ein bisschen moralisierend gewesen. Und eben, da seine Weltauffassung hat er noch eingebracht. Und mit dem Anwachsen der Gruppe hat er nicht mehr das ganze Therapiepensum können selber bewältigen, oder? Und er ist dann auf die Idee verfallen, das ist auch 50er, 60er Jahre, hat man weltweit mit dem angefangen experimentieren, mit Gruppentherapien. Das heisst, man nimmt 10 Leute, man nimmt 20 Leute gleichzeitig und tut mit denen da das Programm machen. Er hat nicht bei 10 aufgehört, er hat nicht bei 20 aufgehört, er hat nicht bei 100 aufgehört, er hat nicht bei 500 aufgehört. Das hat Grossgruppen gegeben, bis zu 1000 Leute, bis zu 1500 Leute. Also ein grosser Saal und das ist noch das Geschehen, ist noch übertragen worden in andere Räume. Und das hat eine sehr grosse Wirkung auf die Weiterentwicklung von dieser Gruppe. Nämlich ist da eine, hat sich da zur Verfügung gestellt oder darum gerissen, dass er sein Problem vorlegen, wie man gesagt hat. Er hat einen Teil von seinem Inneren preisgegeben. Er hat vom Meister eine Deutung, eine Charakterdeutung bekommen. Eine Deutung von seinem Problem. Und das haben dann sämtliche anderen gewusst und haben ihn so angeschaut ab dem Moment, so wie er charakterisiert worden ist vom Liebling selber. Und das hat natürlich eine ungeheure soziale Kontrolle gegeben über jeden. Jeder hat über den anderen intimstens gewusst und gleichzeitig gewusst, wie er den muss beurteilen. Weil die Deutungen vom Liebling haben entschieden über den weiteren Status von dieser Person. Also wenn der Liebling gefunden hat, das ist eine sehr schöne Entwicklung, die sie da gemacht haben und ganz gross, was sie da bringen, dann hat er in der Gruppe von einer Minute auf die andere einen höheren Sozialstatus können garnieren. Wenn der Liebling sagt, das ist ja furchtbar und das ist ja, wo sind sie ja gewesen, Stapelbleiber in Entwicklung, schrecklich, was weiß ich, dann hat das gleichzeitig geheißen, dass 2000 andere ihn auf ihn abgeschaut haben und nichts mehr wollen mit ihm zu tun haben. Und der hat natürlich dann alles daran gesetzt, irgendwie seinen Ruf wieder zu sanieren, aus dieser furchtbaren Situation als Aussenseiter wieder davon zu kommen und wieder ins Zentrum vorzustossen. Er ist gekrochen, er hat um Gnade gewinselt, er hat alles dazu gesetzt, dass er wieder aufgenommen wird in den Schoss der Gemeinde. Also das ist, die Grossgruppen, das ist etwas ungeheuer Wirksames gewesen, um vom Liebling selber, um seine Leute da bei den Stangen zu behalten.
Und es war auch sehr willkürlich gewesen, die Deutungen natürlich. Ich glaube nicht, dass er 1500 Leute können beurteilen
konnte. Das ist absolut willkürlich zum Teil. Es ist auch nie wirklich nachzuvollziehen gewesen, wie kommt er jetzt auf diese Deutung und wieso nicht auf eine andere, wieso sagt er bei dem jetzt gerade das und bei einem anderen etwas anderes. Das hat damit zu tun, er war ein Autodidakt gewesen. Er hat keine wirkliche Ausbildung gehabt. Es war keine Theorie herum, wo man können, objektivieren konnte, was er macht. Er war ein Guru gewesen. Er war der Meister gewesen, der Inbegriff von psychologischer Potenz für seine Anhänger und Anhängerinnen. Man ist ihm zu Füßen gelegen. Jedes Wort war wahr gewesen. Er hat das zelebriert.
Come on, yeah, but you know, come on, yeah, here you radio, 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 la la, 104.5, listen.
Ihr hört immer noch Radio Lora auf 104,5 MHz. Phoenix, heute aus aktuellem Anlass, ein Interview mit dem Geni Sorg, dem Autor vom Buch Lieblingsgeschichten, die Zürcher Schule oder Innenansichten eines Psychounternehmens. Wir haben in den ersten 20 Minuten wirklich auch ein bisschen probiert, ins Innere zu leuchten und möchte nochmal zwei Textpassagen vorlesen, direkt vom Autor.
Da aber Liebling überzeugt war, Theorie und Methode der Psychotherapie in seiner Person zu vereinen, sodass sein bloßes Tun Erhellung bringen würde, ließ sich auch nie ergründen, was er sagte und warum er etwas sagte. Es gab keinerlei objektiviertes Wissen, an dem hätte gemessen werden können, was er tat und was man selber zu tun hatte. Jeder Satz, jede Frage, jedes Lachen oder Räuspern des Meisters galten den Jüngern allein dadurch, dass es von ihm kam, als unmittelbare Äußerung von psychologischer Potenz. Liebling war der rasende Autodidakt und die anderen die Papageien. Mit der Errichtung der Massengruppe wurde die Macht Lieblings beinahe total. Die Aufhebung der Einzeltherapie und der kleinen Gruppen zugunsten der Massenheilung liquidierte die ohnehin durchlöcherten Sphären der Privatheit völlig. Mit dem therapeutischen Großkollektiv bekam Liebling ein Mittel an die Hand, mit dem er die Kontrolle der Einzelnen umfassend betreiben konnte.
Jenny, du schreibst im Buch, dass Friedrich Liebling mit einer Aura des Geheimnisvollen, Unantastbaren und Unaussprechbaren umgeben war. Es hat auch, wenn man Liebling hört reden oder erzählen von früher, so ganz verschiedene Mythen gegeben. Man weiss nicht genau, wer er ist. Man weiss, er war im Ersten Weltkrieg, ist dort zu einem Pazifist geworden. Man weiss, dass er Polnisch und Russisch kann, aber man weiss nicht, warum. Man weiss, dass er anscheinend beim Alfred Adler Schüler war, dass er mit Anarchisten wie Pierre Ramy zusammen war, dass er illegale Aktivitäten gemacht hat während der KNK-Monarchie. Und rund um das hat sich so ein Mythos Liebling entwickelt. Ihr, das heisst Dr. Mario König und du, ihr habt für das Buch dann sehr minutiös angefangen zu recherchieren. Was hat sich nach dieser Recherche dann für ein Bild von dem Autodidakt Friedrich Liebling gegeben?
Er hat nie etwas von sich erzählt, konkret. Man hat nicht gewusst, wo er aufgewachsen ist, was er für einen Beruf gehabt hat, von was er gelebt hat und. Entsprechend hat da die Legendenbildung wild und frei können wuchern. Man hat ein Idol aus ihm gemacht. Er hat nie widersprochen, er hat nie zugestimmt, er hat es aber auch nie bestritten, hat es nie berichtigt. Man hat es nicht gewusst, wer er ist und wer er kommt. Im Zusammenhang mit dem Buch hat sich dann eine leichte Entmystifizierung gegeben. Es hat sich herausgestellt, dass da meiner Meinung nach eine typisch jüdische Geschichte zum Vorschein kommt. Eine verleugnete jüdische Geschichte. Er ist, wie ich dort schreibe, er ist ein Ostjud, geboren irgendwo im damaligen Ostgalizien. Heute ist das in der sowjetischen Ukraine. Ist dann später auf Wien. Hat dort Familie gegründet. Geschäftelt, gehandelt, sich irgendwie durchgeschlagen. Mit seinem Bruder zusammen gemischt waren, Grosshandel aufgetan. Konkurs gemacht. Mit Schuhen versucht, mit Textilien versucht. So eine Händlerexistenz. Und dann ist der Faschismus gekommen. Er musste emigrieren als Jude. Er ist in die Schweiz gekommen. In Schaffhausen gelebt. Abhängig war vom Gnadenbrot von der schweizerischen Obrigkeit, respektive von der jüdischen Hilfswerk. Die Schweizer Behörden haben bis zum 42 nichts gezahlt. Er musste ganz unten durch. Gleichzeitig hat er gewusst, dass die Familienmitglieder, die zurückgeblieben sind, in höchster Gefahr sind. Respektive hat sich dann herausgestellt, dass die umgebracht worden sind von den Nazis. Also eine schlimme Geschichte. Und er, und das hat ihn geprägt, das heisst, er hat sich distanziert vom Judentum. Er hat bestritten, dass er Jude sei. Er hat behauptet, er sei altkatholisch. Er hat um sich verbreitet so das Gefühl, dass es gefährlich ist, über das willen, genauer sich zu informieren, woher er kommt, wer er ist. Vernichtungsängste. Ich glaube, das ist so der Ausdruck, der könnte fassen, was ihn angetrieben hat, so ein Geheimnis um sich herum zu schaffen. Es ist dann anders dazu gekommen, als er ein Idol geworden ist, hat er natürlich das weiter müssen aufrechterhalten, weil wenn man dann herausgefunden hätte, dass er eben ein kleiner Händler war, ist, dann wäre das Gebäude schwer ins Wanken gekommen. Hätte man den Mythos schwer müssen zurückbuchstabieren. Also es ist wie ein Kind vielleicht, das anfängt zu lügen, oder? Und sich immer mehr drin verstrickt und immer weniger kann rausgehen, zurückgehen. Der Jünger ist es natürlich auch gelegen gekommen, so eine an einem Held zu dienen. Das ist etwas, das schmeichelt mehr als an einem ehemaligen Gemischtwarenhändler zu Füßen zu liegen. Die haben auch ein Interesse gehabt, dass das so bleibt, dass die Legende so bleibt, wie sie besteht. Es wäre einfach gewesen, herauszufinden. Es wäre einfach gewesen, herauszufinden, wer er ist. Man hätte nur mal müssen auf Wien schreiben, ins Stadtarchiv. Und dann hätte man mehr erfahren. Hat aber in all diesen 30 Jahren niemand gemacht.
Da hast du jetzt gesagt, das wäre einfach gewesen, aber du hast erzählt, im Zusammenhang mit der Recherche für das Buch, wo dir auch jemand noch dazu geholfen hat, also was die gemacht hat, du hast es geschrieben, hat es doch auch Schwierigkeiten gegeben, also bei denen, die es eigentlich direkt gewusst hätten. Kannst du ein bisschen erzählen?
Ja, also da ist mal sein sozusagen Stiefsohn, der Josef Ratner, der heute in Berlin lebt und der mit dem Liebling zusammen in Zürich Beratungsstelle aufgebaut hat. Josef Ratner war auch ein jüdischer Immigrant in Schaffhausen, war damals noch ein Bub, vom Liebling dann so aufgezogen worden. Der hätte bestimmt mehr gewusst. Ich habe ihm angerufen. Er hat gesagt, er hätte keine Zeit für so Plaudereien. Er will nichts sagen. Es sei auch nicht interessant. Also er hat sich geweigert, irgendwelche Auskünfte zu geben. Das hat dann noch spezielle Gründe, wahrscheinlich, dass er das nicht macht. Ich habe den Tochter geschrieben vom Liebling, die in New York lebt. Und hat telefoniert mit ihr. Sie lebt übrigens zusammen mit dem, was ist die Frau vom älteren Bruder von Josef Ratner, vom Leo Ratner. Die beiden haben auch gesagt, sie wollen nichts sagen. Die Familie hat beschlossen, dass das soll weiter respektiert werden, der Wunsch vom Liebling, also über sein Leben nicht geredet werden. Also von Familienseite her ist nichts zu erfahren gewesen. Das ist erstaunlich, weil der ist bald 10 Jahre tot. Und dass das immer noch wirksam ist, das Verbot vom Liebling genauer herauszufinden, wer er eigentlich war. Und durch das sind wir dann angewiesen gewesen, selber direkt bei den zuständigen Stellen zu recherchieren. Und das hat dann durch das interessante Material vorgebracht, wo meine ich doch, erhält, wieso er so eine Gemeinde um sich herum geschaffen hat, die funktioniert hat wie also so eine Schutztruppe. Also ein Wall, ein lebendiger Wall von Menschen, die ihn schützen, die ihn abschirmen von so einer Vernichtung, die wieder über ihn einbrechen könnte. Also er hat die, das ist vielleicht ein psychologisches Motiv gewesen, wieso er Therapie so gemacht hat, er hat eine Jüngerschaft bildet, die ihn schützt.
Also, als ich die Biografie gelesen habe, konnte ich vielleicht andeutungsweise nachvollziehen, was normalerweise einfach ja, Christinnen und Christen wirklich nicht nachvollziehen können, dass die realen Bedrohungen, die Jüdinnen und Juden in dieser Zeit und aber auch noch später ausgesetzt worden sind. Und was mich irgendwo beeindruckt hat, ist, die ganze Familiengeschichte haben wir auch noch drin, also inklusive eben den beiden Töchtern, wie es denen ergangen ist, wo sie ja alle Akten bekommen haben.
Mhm.
Das ist auch speziell, weil die, was die bekommen haben.
Ja, die, also das sind die Dossier gewesen, die im Schaffhauser Staatsarchiv liegt und abgelegt unter dem Titel Jüdische deutsche Flüchtlinge 1938-39. Dort hat es ja eine Fluchtwelle gegeben von österreichischen Juden, wo man dann als Deutsche bezeichnet hat, weil Österreich ist dort einverleibt wurde vom Hitler. Und dort ist jedes Papierli gesammelt, jede Notiz, die die Bürokraten gemacht haben, ist dort aufbewahrt. Und das gibt natürlich noch eine Geschichte für sich, nämlich es wirft ein Bild auf die traurige, düster, beschämende Episode von der schweizerischen Flüchtlingspolitik zur Zeit des Faschismus. Also die Flüchtlinge hat man schon bald nicht mehr reingelassen, totale Grenzsperre gemacht. Also zu dem Zeitpunkt, wo es für die österreichischen Juden am dringendsten gewesen wäre, rauszukommen, haben die Schweizer dicht gemacht. Die Liebling, die Töchter und die Frau vom Liebling, die sind schwarz über die Grenze gekommen, sind nur nicht zurückgeschickt worden, weil in Schaffhausen eine liberalere Auffassung geherrscht hat. Jetzt ist die Sozialdemokraten, der Bringolf, haben die dort sagen gehabt. Und die haben die Leute noch durchgelassen. Haben aber dann Rüffel bekommen von Bern. Also dort der Chef der Fremdenpolizei war der Rotmund gewesen. Hat dann die Grenzbeamten und Verantwortlichen schon von außen zusammengeschissen, dass die da so lassen, dass sie handhaben. Also das ist noch ein Stück Schweizer Geschichte, das auch sehr interessant ist und wo, glaube ich, bis jetzt noch nicht wirklich aufgeschafft worden ist. Die Dossiers sind bis vor kurzem nicht zugänglich gewesen. Der Häsler, der das Buch geschrieben hat, das Boot ist voll, der hat noch keinen Zugang gehabt zu den Akten. Der hat das alles aufgrund von den Unterlagen von der Hilfswerk, der jüdischen Hilfswerk und so weiter zusammengestellt. Also das ist ein spannendes Stück Geschichte. Zeigt auch, dass die Lieblings dort total unten durch haben müssen. Zuerst haben sie nicht arbeiten und schon gar nicht politisieren. Also sie müssen still sein, aufs Maul hocken, sind irgendwo verfrachtet worden. Zum Teil sind vor allem die Politischen sind auch in Arbeitslager gesteckt worden. Also das war sicher auch eine Erfahrung, die ihn geprägt hat und gewirkt hat auf das, was er dann später als Psychologe gemacht hat.
Ein traurig Bild hab ich gesehen, du sicher nicht vergessen, nein. Ein Mann ist gekommen zu sein eigen Land, hat geführt sein Kind bei der Hand. Das Kind hat geweint, ich will mein Mammen, die Mamme ist verblieben, oi, wie jener seit Jammen. Der Tote hat gezärtelt, geweint und geklagt, und zu sein Kind gesagt. Jingele, nicht weh, ich will dich keinmal verlassen, nicht nein. Will dich hüten, meine Stamme, sein dein Tattoo und dein Name, und sein dir soll kein schlechtes Geschehen. Jingele, nicht weh, weil ich hab nicht keinem hab, nur dich allein. Ich bin bereit, vor dir zu geben, meine Schamme und mein Leben. Und sein wird so kein schlechtes Geschehen. Einer hat Millionen und von dem allein erwählt. Ich will dich nicht uns beiden vor alle Millionen. Jingele, nicht weh, ich kenn deine Tränen mehr nicht zu sehen. Mir soll sein vor dein Liebherzele, schuldigen Drehen. Nicht wein, mein Jingele, nicht weh. Jo, einer hat Millionen und von dem allein erwählt.
nicht uns beiden vor alle Millionen auf der Welt. Mein Engelen, Engelen nicht weh, ich kenn deine Tränen mehr nicht zu sehen. Mir soll sein vor dein Liebherzele, nicht weh, Jüngerle. Nicht weh.
Dodo Hug auf Jiddisch mit Jüngerle, nicht wein. Die doch 2000-jährige Verfolgung von Jüdinnen und Juden hat nicht nur in der Seele, wie man vielleicht vermuten kann, ihre Spuren hinterlassen, sondern das hat sich eben auch beispielsweise im Liedgut, im jüdischen Liedgut niedergeschlagen. Da war ein kleines Muster davon gewesen.
Der Friedrich Liebling, der hat, wie du das schön ausgeführt hast, so quasi seine Gemeinschaft um sich rundherum aufgebaut, nach seinem Bilde. Im 82 ist er dann gestorben. Es hat plötzlich hat die Führerfigur, das Zentrum, das hat gefehlt. Das muss ja ein Vakuum gewesen sein. Es hat, wie du im Buch dann beschreibst, mehrere Machtkämpfe gegeben. Wobei einer, der, wo eine so eine Öffnung eventuell gebracht hätte, sehr wichtig war im Umfeld von dem AZIP. Was ist dort genau gelaufen?
Also das stimmt, er ist gestorben. Der Vater oder der Übervater war weg. Das war wie ein Schock. Eine grosse Leere ist entstanden, wo alle wahrscheinlich das Gefühl haben, das muss möglichst schnell wieder gefüllt werden. Da muss ein neuer Liebling hin. Ein neuer Vater oder Übermutter oder was auch immer muss auf den Thron wieder. Weil die meisten haben Jahre, Jahrzehnte fast unter in Abhängigkeit von dem Menschen gelebt hatte. Es hat aber auch eine andere Wirkung gehabt. Bei einigen hat das auch ein bisschen Luft gegeben zum Schnaufen. Also das Loch hat auch wieder ein bisschen frische Luft reingelassen. Und es war aber nicht ganz klar gewesen, wie das weitergehen soll. Eben, die eine Linie möglichst alles beibehalten, konservieren mit den Nachfolgern. Und die anderen gefunden, jetzt könnte man ein bisschen aus dem Inzuchtkreis austreten. Zum Beispiel Verbindungen knüpfen mit anderen psychologischen Schulen. Naheliegend sind natürlich die Adlerianer gewesen, weil das ist auf der Theorie her am nächsten gewesen. Auch ist die Meinung aufgekommen von einigen, man muss endlich einmal die Therapeuten und Therapeutinnenausbildung irgendwo ein bisschen systematisieren, weil es hat es vorher nicht gegeben. Jetzt war ja jeder irgendwie Therapeut gewesen, wenn er gefunden hat, Sex, und er war gleichzeitig Patient gewesen. Das war nicht so genau geschieden gewesen, das war ein Chaos gewesen. Also Teilverhältnisse sind völlig unübersichtlich und wirr gewesen, diffus. Bei dieser zweite Gruppierung ist dann die Idee gekommen, dass man einen Lehrgang für Psychotherapie einrichtet, wo man das therapeutische Verfahren tut mal systematisch, wie das üblich ist, auch in anderen Instituten einrichten. Die Lehrgangsidee ist unterstützt worden von der Tochter und vom Schwiegersohn vom Liebling, also die Ratners in New York, weil die haben zu tun gehabt mit dieser Stelle. Die haben erstens Geld geerbt, der Alte hat kein Testament gemacht gehabt, ist also Privatvermögen automatisch an die. Die haben auch Beratungsstelle geerbt, also die Praxis vom Liebling. Und darum sind die da einbezogen gewesen, und die haben das auch gut gefunden, das sind selber beides Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, die haben das auch gut gefunden, dass man da mal endlich etwas Seriöses auf die Beine stellt. Die haben immer gefunden, dass ihr Vater, ist wie Schwiegervater, dass der da ein bisschen abenteuerliche Geschichten produziert. Also ist der Lehrgang eingerichtet worden